Hallo zusammen. Auch in der heutigen Folge möchten wir vorweg zwei Dinge sagen. Wir sprechen mit Elmira über die feministische Revolution in Iran und damit einher gehen Schilderungen dessen, was dort passiert. Daher an dieser Stelle der Hinweis, dass in dieser Folge auch sexualisierte Gewalt thematisiert wird. Bitte achtet auf euch, wenn ihr die Folge hört. Außerdem hat uns gegen Ende der Folge kurz die Technik einen Streich gespielt und wir mussten auf unsere Backup-Aufnahme zurückgreifen. Ihr werdet es hören und wir hoffen, es irritiert euch nicht so sehr. Sorry dafür. Und jetzt wünschen wir euch ein gutes Zuhören.
Wir reden von Frauenrechten, wir reden von Menschenrechtsverletzungen und die sind gerade in einem gravierenden Ausmaß, dass das wirklich wehtut, wenn man sich diese Bilder anschaut oder generell auch einfach diesen Einblick hat, was da dort gerade passiert. Also das kann man doch nicht einfach ignorieren. Denke ich mir, da muss doch wirklich Presse aufschreien, Politik aufschreien. Aber da braucht es eben den Druck und der Druck entsteht durch uns, also durch uns alle. Und deswegen darf das nicht abreißen und deswegen auch immer mein Appell, da weiter zu berichten, ob als Privatperson oder eben als Experte, Expertin.
Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche.
Guten Morgen.
Ihr habt schon gehört. Wir freuen uns sehr, wir nehmen eine neue Folge auf. Kleine Pause-Podcast, Begegnung in der Teeküche. Heute fast in der Teeküche, nämlich mal wieder bei mir in der Küche, / Wohnzimmer. Nicole ist auch da.
Ja, und ihr kennt das schon, wenn wir Analogfolgen aufnehmen, was wir ja immer sehr genießen, wenn wir es mal nicht mit Bildschirmen dazwischen machen müssen, dass Chrissy und ich uns ein Mikro teilen.
Ich sehe es schon, ihr schiebt das wirklich hin und her.
Manchmal merkt man das, glaube ich, dann auch, aber wir kriegen das hin und können ja auch schneiden. Wir haben eine ganz wunderbare Gästin heute, Kölnerin, aber auch ganz viel unterwegs. Und wir sagen gleich, worum es heute geht und lassen dich erstmal dich selber ein bisschen vorstellen.
Sehr gerne. Erstmal danke für die Einladung und dass wir uns heute einem ganz wichtigen Thema widmen dürfen, wofür ich mich seit Wochen auch stark mache, um das weiter präsent zu halten und eine Sichtbarkeit zu erzeugen. Also mein Name ist erstmal Elmira Rafizadeh. Stimmt, ich bin Kölnerin, beziehungsweise bin ich in Köln aufgewachsen. Ich habe meine komplette Kölner Schullaufbahn hier absolviert, fällt mir gerade ein, von Grundschule über Gymnasium, Ausbildung, Studium. Bin aber in Teheran geboren, 81, und dort bis zu meinem 5. Lebensjahr gewesen mit meiner Mutter oder meinen Eltern. Und wir sind nach der iranischen bzw. islamischen Revolution und im Anschluss dann auch während des Iran-Irak-Krieges, der dann gefolgt ist, ist meine Mutter, sie hat mich mit 19 bekommen, by the way, ist sie mit mir im Alter von 24 alleine mit mir, Kleinkind, nach Deutschland ausgewandert, nenne ich es jetzt mal, weil wir sind jetzt nicht klassisch geflohen, wir sind normal mit dem Flugzeug hier hingekommen, aber haben natürlich einen langen Weg gehabt, bis wir hier auch eingebürgert wurden und all dieser ganze Status, Heckmeck, den man da hat. Sprich, ich bin nach Deutschland gekommen, konnte die Sprache erstmal nicht, bin auch 2 Monate danach direkt eingeschult worden, habe also Deutsch direkt in der Schule gelernt, wenn man es so sagen will. Und da wir hier bei einem LehrerInnen-Podcast sind, ich hatte, Deutsch war eine meiner LKs, ich liebe Literatur, ich bin dann Schauspielerin geworden. Das habe ich studiert. Ich habe ursprünglich, ich wollte mal Drehbuchautorin werden, habe dann noch parallel ein Fernstudium Kultur- und Medienmanagement absolviert, weil mich Journalismus auch interessiert hat. Das heißt, es sind so mehrere Bewegungen, in die ich dann so mal in Wellen mitgegangen bin. Ich habe lange auch geschrieben, hauptsächlich für die Film- und Fernsehbranche, in meiner Tätigkeit als Journalistin. Wie gesagt, ich bin aber eigentlich von der Hauptberufung dann Schauspielerin, Dreh für Film und TV. Mache auch Synchron, Radio, Theater und parallel habe ich in Köln dann auch noch ein Unternehmen gegründet. Es schlagen mehrere Herzen in meiner Brust, also ich befasse mich auch noch mit Mode, habe in der Kölner Südstadt noch Läden und habe eine kleine Tochter, die jetzt gerade die Grundschule besucht, 2. Klasse. Ja, deswegen, ich bin in vielen, vielen Themen unterwegs. Also Schulthema bis hin zu natürlich mein Unternehmertum, aber auch Schauspiel. Und aktuell gibt es einen Anlass, worüber wir gleich zusammen reden werden. Darf ich es schon einläuten oder wollt ihr das gleich machen?
Nein, nein, natürlich.
Naja, also das Ganze steht heute unter dem Motto, ich sage jetzt mal Women Life Freedom oder Free Iran kann man auch sagen. Dadurch, dass ich gebürtige Iranerin bin, bewegt mich dieses Thema aktuell, die Iran-Revolution natürlich sehr. Und darüber seid ihr auch auf mich aufmerksam geworden, weil ich auf meiner Social-Media-Plattform, wo ich eigentlich bis dato immer nur Lifestyle- und Modethemen behandelt habe, ich habe zwar auch eine politische Gesinnung, aber die hat da eigentlich nie wirklich Platz gehabt, sage ich jetzt mal, weil ich mich, wie gesagt, ne, mit anderen Themen dort befasst habe oder eben auch aus meinem Schauspielbusiness. Und jetzt seit Wochen ist dieser Kanal eigentlich fast ausschließlich nur noch diesem Iran-Thema gewidmet und ich bin irgendwie gewollt, ungewollt in einen Aktivismus hineinkatapultiert nicht worden. Ich habe mich aktiv dafür entschieden und da hat sich ein Hebel umgeschaltet und ich war wirklich seit Tag 1, als Mahsa Jina Amini, als das publik wurde, dass die junge Kurdin in Polizeigewahrsam in Teheran ums Leben gekommen ist, ist jetzt natürlich milde ausgedrückt, sie soll brutal zugerichtet worden sein und dementsprechend auch gestorben sein. Und das hat natürlich eine ganz, ganz große Welle im Iran ausgelöst, wie wir jetzt mittlerweile in vielen Medien ja auch erfahren. Und dadurch, dass ich selber Iranerin bin, weiß ich natürlich, also ich weiß sofort dann, was da Sache ist. Also mir muss man das nicht erklären, mir persönlich und auch vielen von uns, die natürlich diese Erfahrung schon haben, wie das iranische Regime funktioniert. Da weiß man genau, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht. Und ja, wir sind jetzt hier zusammengekommen. Da könnt ihr auch gleich nochmal was zu sagen, weil ihr euch natürlich mit Themen Diversität, Rassismus, so wie ich das jetzt wahrgenommen habe, oder auch Female Empowerment, Klimaschutz etc. befasst. Und ich finde das wahnsinnig wichtig. Also ich finde das so unfassbar wichtig, diesen Themen Raum zu geben. Und ich selber bin ja, wie gesagt, auch mit Diversitätsthemen auch öfter in Podcasts zu Gast und befasse mich damit. Aber die Intensität, die es jetzt angenommen hat, ist natürlich eine ganz, ganz schwerwiegende. Und ja, darüber wollen wir uns heute unterhalten. Ich hoffe, das war genug zu mir.
Das war ganz, ganz viel. Und das ist natürlich unglaublich faszinierend. Das ist der absolute Hammer, was du alles machst. Ich frage mich immer, wie Menschen in ihrem Leben, in diesen 24 Stunden, die ein Tag hat, alle diese Dinge unterbringt. Man braucht einfach unglaublich viel Energie und Kraft dafür. Also es ist wirklich beeindruckend. Und wir haben insofern einen persönlichen Bezug, auch wenn wir uns vorher eigentlich gar nicht kannten.
Ja.
Aber wir folgen dir schon länger aus Gründen, ne, weil wir einfach Fans von dir sind und haben tatsächlich die aktivistische Arbeit sehr intensiv verfolgen können. Und du warst eine ganz, ganz wichtige Quelle für uns. Und ich glaube, da sind wir mitten im Thema, denn wir wollen heute darüber sprechen, wie man das Thema Iran-Revolution in Schule auch thematisieren könnte, müsste, sollte. Welche Wege gibt es da? Und wir wollen auch darüber sprechen, was das eigentlich bedeutet, wenn solche aktuellen und unglaublich wichtigen Themen mehr in Social Media thematisiert werden und was das für Konsequenzen hat, wenn unsere SchülerInnen über Social Media diese ganzen Informationen bekommen. Mhm. Und gleichzeitig in Schule diese Themen nicht thematisiert werden, was das für die Medienkompetenz bedeutet, welche Gefahren das natürlich auch birgt und wo Schule sich da auf jeden Fall weiterentwickeln müsste.
Absolut.
Ich würde vielleicht ganz kurz ergänzen, wie wir denn überhaupt zusammengekommen sind, denn das ist, glaube ich, also jetzt neben der Tatsache, dass wir schon länger folgen und so weiter, denn ich glaube fast, dass es ein Beweis dafür ist, dass dieses Thema Dringlichkeit hat.
Ja.
Und dass wir unbedingt über den Umgang mit aktuellen politischen Themen und jetzt vor allen Dingen der Revolution brauchen. Dass es einfach super wichtig ist, denn wir haben in deine Stories geguckt, die verfolgen wir seit Wochen neben vielen anderen Stories. Vielleicht hier auch nochmal kurz der Hinweis, dass wir auch Accounts zusammengestellt haben auf unserem Account, denen man bitte folgen sollte. Mhm. Und in deiner Story hast du dann eine Sprachnachricht geteilt von einer Kölner Schülerin, die gesagt hat, also die sich bei dir bedankt hat und gesagt hat, Elmira, normalerweise mache ich das nicht, ich schicke keine Sprachnachrichten irgendwie an fremde Personen hier auf Insta, aber ich wollte dir nur mal sagen, wie wichtig das ist, was du hier gerade für eine Arbeit leistest und wie sehr ich über deinen Account an Informationen komme, an Wissen komme, das eben in der Schule nicht vermittelt wird. Und das sie dann darauf hingewiesen hat, ja, ich habe kaum noch nicht mal im Politikunterricht darüber gesprochen und alle Informationen, die ich bekomme, bekomme ich über Social Media. Und dann hat sie gesagt, die einzigen, die was geteilt haben, sind so zwei Lehrerinnen von mir, die auch einen Podcast machen. Und dann dachten wir so...
Und hat auf euch verwiesen, genau.
Also sie hat jetzt nicht irgendwie den Podcast genannt, aber dann dachten wir so, oh, ja, auch wir müssen... wir machen das im Podcast, wir reden natürlich in unseren Kursen darüber, aber wir brauchen dieses Thema in einer breiteren Auseinandersetzung. Und so sind wir zusammengekommen und ich finde, das ist einfach auch ein ganz guter, also konkreter Beweis dafür, dass wir unbedingt auch im Kontext Schule über die Situation in Iran sprechen müssen. Normalerweise steigen wir ja mit einer Anekdote ein. Mal gucken, ob wir das jetzt hinbekommen.
Da jetzt noch die Überleitung findet.
Ob wir das finden, aber müssen wir auch nicht. Du kannst auch einfach deine Gedanken dazu oder vielleicht auch ein bisschen nochmal was aus den letzten Wochen erzählen in diesem Kontext.
Mhm. Oh Gott, das ist ja wirklich so ein weitläufiges Thema. Ganz kurz nochmal zurück zu der Schülerin, die sich bei mir gemeldet hatte. Also ja, es ist offensichtlich eine Schülerin von euch. Und nicht nur sie, ich habe auch mit anderen Schülerinnen Austausch gehabt und ich fand es wahnsinnig bemerkenswert, wie gut die informiert sind, im Gegensatz zu vielen aus älteren Generationen. Und das hat mir natürlich auch oder liefert uns ja wieder den Beweis, dass diese, ich nenne sie jetzt mal Social Media Generation, dort sich Informationen abholt, die man offenbar in gängigen Medien oder in den Leitmedien zu der Zeit nicht bekommen hat. Es wird jetzt immer besser, ja. Trotzdem war ja erstmal wochenlang eine extreme Zurückhaltung sowohl in der Politik als auch aus den Leitmedien zu bemerken. Und über Social Media ging das natürlich rasant los. Also jeder oder jede, die sich, auch wir Exil-Iraner, Iranerinnen, sage ich jetzt mal, aber auch andere tolle JournalistInnen, die haben sich dem Thema angenommen. Und ja, darüber konnte man sich dann doch auch Informationen einholen oder einsehen. Und das ist ein Thema, was wir heute sicherlich auch besprechen werden, weil klar, wir bewegen uns alle in diesem Medium, aber es kann doch nicht sein, dass das eine Hauptquelle wird von Informationen, die einfach eine Weltbedeutung haben. Und wir reden ja hier von der, mittlerweile wird es ja auch so betitelt, von der größten feministischen Revolution. Und gerade diese Generation, von der wir reden, das sind Feministinnen, das sind junge Leute, die mittlerweile ein richtig krasses Mindset haben für Klimaschutz, für all diese Themen. Und das finde ich halt dann schon sehr gravierend, dass die Medien das nicht abdecken. Also die Medien, wo man eigentlich verifizierte Informationen erhalten sollte. Gut, jetzt gibt es natürlich auch einen Hintergrund dazu. Vielleicht ganz kurz da nochmal die Tür aufmachen. Im Iran besteht keine Pressefreiheit und alle JournalistInnen, die vor Ort waren, sind eh nur eine Handvoll gewesen, sind natürlich entweder direkt aus dem Land raus oder mussten raus und das Internet wurde runtergedrosselt. All diese Maßnahmen werden ja bewusst getroffen, damit natürlich keine Informationen rausdringen. Und dementsprechend haben natürlich auch hierzulande unsere Medien dann keine Quellen, worauf sie sich beziehen können. Und da kommt natürlich wieder diese German Angst, nenne ich sie. Keiner will dann irgendwie der Erste oder die Erste sein, die irgendwie Informationen teilt, die vielleicht nicht verifiziert sind. Aber ich sag mal so, die Bevölkerung, die liefert uns jeden Tag 1:1 Beweisaufnahmen. Also Social Media ist voll von Bildern von der Straße und die lügen nicht. Also man sieht ja wirklich 1:1, was da auf der Straße los ist. Und ich finde, eine bessere Quelle gibt es gar nicht, als direkt, also ohne irgendwas Gefiltertes, direkt diese ganzen leider auch schrecklichen Bilder konsumieren zu müssen. Ich finde, also wir müssen das auch einsehen, damit wir einfach einen Einblick haben, was da los ist. Und das ist für die Menschen vor Ort, die dort gerade demonstrieren, natürlich auch ein Wahnsinns Erschwernis, überhaupt diese Bilder durchdringen zu lassen. Also wenn wir uns schon aufregen, wenn mal irgendwie das WLAN gerade nicht gut funktioniert, die haben da vielleicht ein Zeitfenster, wo es mal kurz geöffnet ist, weil der Iran natürlich auch geschäftliche Beziehungen oder generell Bankenwesen etc. pp., dafür sind die ja auch auf Internet angewiesen. Dann wird mal kurzzeitig, keine Ahnung, von 12 bis 1 mal das Internet wieder hochgefahren. Und das nutzen natürlich, das nutzt die Bevölkerung, um in der Zeit irgendwie mit WLAN wie 1990 in der Geschwindigkeit ihre Bilder in den Westen transportieren zu können. Und wir sind dann die Stimme, die das hier verteilen oder ich sag mal so schön, wie Düzente Kalla sagt, wir sind die Schallverstärker geworden. Die versuchen, diese Bilder hier zu teilen und präsent zu halten, damit natürlich Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt wird, was sehr, sehr wichtig ist. Und man merkt natürlich auch am Beispiel eurer Schülerin, dass da auch ein Interesse da ist. Also die jungen Menschen, die möchten und wollen sich für das Richtige einsetzen und dann nicht drüber hinwegsehen. Also das finde ich schon sehr bemerkenswert und auch sehr auch inspirierend irgendwo, weil unsere Generation, sage ich jetzt mal, ich bin jetzt 81er Baujahr, gut, ich bin zwar im Krieg aufgewachsen die ersten Jahre, dennoch, wir sind ja hier in Deutschland oder generell im Westen ja alle relativ wohlbehütet aufgewachsen, würde ich jetzt behaupten. Und vielleicht die Eltern oder Großeltern, die jetzt noch diese ganze Nachkriegs Epoche durchlebt haben, das haben wir alles so nicht mehr gehabt. Wir haben noch irgendwie die letzten Jahrzehnte echt in Saus und Braus gelebt. So, und jetzt kommen Themen, mit denen wir uns auf einmal wieder befassen müssen, die uns hier erschlagen. Ukraine-Krise, Inflation, Gaspreise, jetzt Iran und was, ne, China. Also das ist ja so eine Riesenverkettung von ganz vielen Ereignissen, wo auch natürlich viele den Überblick verlieren. Und ich kann das einerseits verstehen, dass man dann irgendwie auch wieder zurück in seine Bubble möchte und wieder seinen Happy Place irgendwie auch bei Social Media. Dennoch, man sieht natürlich, die Welt ist im Umbruch und das hängt alles miteinander zusammen und wir können uns davor nicht verstecken und verschließen. Also jeder von uns hat eine Stimme und jeder von uns hat eine Verantwortung. Und deswegen finde ich es unfassbar schön und auch wichtig und toll, dass ihr diese Plattform bietet oder diesen Mehrwert, außerhalb eures Lehrzimmers auch nochmal solche Themen, ja, einfach nochmal deeper, ja, sich damit zu befassen.
Vielen Dank. Ich würde ergänzen, weil du hast jetzt von Verantwortung auf so einer gesellschaftlich individuellen Ebene gesprochen. Und gleichzeitig geht das natürlich einher als LehrerInnen, mit einer Verantwortung aus einer pädagogischen und ja politischen Bildungsperspektive oder wie auch immer man es dann benennen möchte. Und da fand ich jetzt super spannend und da haben wir eben, als wir kurz gesprochen haben, auch schon kurz ja uns darüber ausgetauscht, dass da ja so Spannungsfelder entstehen. Ja. Also dass es da unglaublich ja, virulent wird, wie wir auch selber unseren Umgang mit Social Media schulen und wie bereit wir als Lehrkräfte sind, uns in diese ja doch oft sehr überfordernden oder auf diese doch oft sehr überfordernden Plattformen begeben und aber auch verstehen, dass die Konflikte, Kriege, Revolutionen, Widerständigkeit, Kämpfe, wie auch immer man es benennen will, auch auf diesen Plattformen stattfinden. Also, dass das nicht nur Plattformen sind, die informieren oder die darstellen und man kann sich darüber Informationen holen, sondern eben auch Plattformen des Austragens dieser Revolution. Und du hast das gerade, finde ich, schon ganz gut beschrieben mit dieser Tatsache, wie lange Aktivistinnen, Journalistinnen und so weiter gerade brauchen, um diese Informationen überhaupt senden zu können und wie wichtig das ist. Das heißt, jede Information, jedes Video, das durchkommt, ist ja Tool, ist Werkzeug der Revolution. Und damit wird es ja nicht nur zu einem Video, was irgendwie Informationen weitergibt und auf das wir schauen können und sagen, ja, wir nehmen nur eine beobachtende Haltung ein, sondern es ist Teil des Ganzen. Und genauso weisen ja momentan auch viele Journalistinnen, Aktivistinnen darauf hin, dass beispielsweise die Hashtags, die zu Beginn der Proteste, als es vielleicht erstmal noch Proteste waren, gesetzt wurden, dass die mittlerweile auch instrumentalisiert werden. Die Hashtags werden verändert, es wird Propaganda, es werden Gegenvideos sozusagen gesendet mit Typos in den Hashtags. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, um darauf zu sprechen zu kommen, inwiefern müssen sich Lehrkräfte dem auch annehmen und diese Mechanismen verstehen lernen. Denn du hast es ganz richtig beschrieben, die SchülerInnen beschäftigen sich ja damit. Ja. Aber aus pädagogischer Sicht ist ja die große Frage, wer begleitet das und wer ordnet ein und wer korrigiert vielleicht Fehler? Denn wir können ja nicht davon ausgehen, dass irgendwie 13-Jährige, die sich auf TikTok informieren, alles verstehen. Ja. Und wir verstehen ja auch nicht alles, aber wir müssen eben irgendwie schaffen, da so einen gemeinsamen Umgang mitzufinden. Und das ist, glaube ich, dann auch so ein bisschen, ja, dieses große Spannungsfeld, was sich da auftut aus LehrerInnenperspektive. Wie gehen wir eigentlich damit um und wo liegen welche Verantwortungen? Und da vielleicht dann auch direkt die Frage an dich, was würdest du dir denn erstmal wünschen oder was, wenn du jetzt sagen würdest, du bist oder mit einer Lehrkraft sprichst, sagen wir jetzt mal eine Politiklehrerin. Also es könnte jede sein, aber dann ist es ein bisschen plakativer. Mit der du sprichst und du sagen könntest, wenn du Montag in die Schule gehst und du möchtest dieses Thema besprechen und du willst dich dem annehmen, so was sind denn Dinge, auf die die Person auf jeden Fall irgendwie achten sollte, aber was sind vielleicht auch Dinge, wo man denkt, man muss darauf achten und vielleicht ist es gar nicht so notwendig und man redet einfach erstmal. Also was sind da so deine Gedanken dazu? Du hast ja auch von einer Bekannten von dir gesprochen.
Ja, also ich finde in erster Linie ist es super wichtig, da überhaupt in den Austausch zu treten. Keiner von uns ist Experte oder Expertin auf dem Gebiet gewesen. Auch ich, die natürlich eine iranische Prägung habe, lese mich da jeden Tag aufs Neue rein. Also die Medien überschlagen sich da ja auch und man kann nicht immer alles aufnehmen und wahrnehmen. Aber so um ein Grundverständnis dafür zu schaffen, ist es ja erstmal wichtig, überhaupt in eine Interaktion zu treten. So, und vielleicht auch die Schüler oder Schülerinnen abzuholen, okay, auf welchem Stand sind die, auf welchem Stand sind wir, wo können wir uns gegenseitig überhaupt unterstützen und Informationen teilen. Und ein Beispiel, was ich da jetzt nennen kann, ich habe in meinem engeren Umfeld eine Lehrerin, die auch an einem Gymnasium unterrichtet, Deutsch und Englisch. Und als die Revolution in den ersten, ich glaube, 2 oder 3 Wochen noch war, hat sie das schon wahnsinnig beschäftigt. Und sie hat dann irgendwie kurz vor den Ferien sogar noch, ich glaube, Herbstferien waren es dann gewesen, hat sie mir erzählt, dass sie innerhalb ihrer Klasse schon so ein bisschen Verstimmung gespürt hat und da mal nachgefragt hat, was los ist. Und da haben dann tatsächlich auch Schüler sich dazu geäußert und gesagt, ja, hier, das ist doch hier mit dem Iran. Und da hat sie gemerkt, okay, hier besteht ein Interesse zum Austausch. Und das war gerade überhaupt nicht ihre Agenda, ne? Also, und sie meinte, ich habe in meinem Lehrplan eigentlich überhaupt nicht den Raum dafür und bin da auch, ich habe keine Luft, da noch on top ein Thema einzubauen. Aber sie fand das in dem Moment so wichtig, dass sie gedacht, okay, hat alles beiseite gelegt und hat die Stunde wirklich dafür eingeräumt, mit den SchülerInnen sich darüber auszutauschen. War dann auch sehr erstaunt, wie informiert die waren, also das auch. Und hat sich das angehört und auch das, was sie wusste, beigetragen und hat sich das aber dann auf die Fahne geschrieben, okay, ich muss irgendwie einen Weg finden, das in meinen Unterricht einfließen zu lassen. Also informiere ich mich jetzt mehr zu dem Thema und gucke, wie ich das irgendwie, ich meine Deutsch und Englisch, sie meinte, ja, eigentlich wäre das Thema für Politik, wäre das Thema für Religion, wäre das Thema für Geschichte. Also das sind jetzt eigentlich jetzt mal die Fächer, die das vorwiegend behandeln sollten, aber das heißt nicht, dass alle anderen dann sagen, okay, ist nicht meine Baustelle. Sie hat sich dem trotzdem angenommen, hat gesagt, okay, ich habe jetzt gezielt geguckt, was gibt es für Lektüren, womit ich das irgendwie in meinen Lehrplan verbinden kann im Deutschunterricht, um diesem Thema Raum zu geben. Und hat ihre Herbstferien dazu genutzt, sich einfach da weiter in das Thema einzuarbeiten. Das finde ich wahnsinnig stark und das finde ich auch wichtig. weil es ist ein gesellschaftsrelevantes Thema. Und ich wiederhole es gerne nochmal, es ist eine feministische Revolution und wir wissen selber, Frauenrechte, die werden immer noch überall auf der Welt mit Füßen getreten und selbst hier im Westen oder hier in Deutschland, wo wir uns in Anführungsstrichen in Sicherheit wiegen, gibt es immer noch so viele Baustellen, wo man noch dran arbeiten muss, dass Frauen einfach auf Augenhöhe stehen mit Männern. Und deswegen sind diese Themen natürlich auch wichtig, weil es auch leicht kippen kann. Wir sehen das an so vielen Beispielen. USA, Abtreibungsgesetz, das Rassismusthema, das spiegelt das ja auch wieder, finde ich, dass das noch nicht überall angekommen ist. Und das sind alles artverwandte Themen, die hängen alle miteinander zusammen, weil es einfach um Toleranz geht. Der große Oberbegriff ist immer Toleranz. Und ja, da vielleicht noch mal was an die Hand zu geben. Wie gesagt, keiner ist Expertin oder Experte auf dem Gebiet. Aber ich glaube, so ein Grundverständnis erstmal zu haben, wie der Iran überhaupt aufgestellt ist, das ist schon mal wichtig, das zu verstehen, weil das sind so grundlegende Sachen. Wenn man sich vor Augen hält, dass im Iran Frauen getötet werden, nur weil ihr Kopftuch nicht richtig sitzt, oder dass Frauen allgemein, die also automatisch kein Reiserecht haben, außer durch die Zustimmung des Mannes, das Sorgerecht automatisch nicht haben bei einer Trennung, sich nicht mal scheiden lassen dürfen, also auch das erst mit Zustimmung des Mannes. Und die Kette geht noch weiter. Also bei beispielsweise Erbrecht, ich weiß das auch im Fall von meiner eigenen Familie, meine Mutter hat etliche Geschwister, männlich wie auch weiblich, und als die Eltern verstorben sind, Frauen kriegen automatisch juristisch immer oder gesetzlich immer nur 50% des Erbes und der männliche Teil dann immer nur das Doppelte halt eben. Und das heißt, der Iran ist darauf ausgerichtet, Frauen systematisch über Jahrzehnte zu unterdrücken. Und ich nenne jetzt noch ein ganz, ganz schreckliches Beispiel, was man sich einfach mal vor Augen halten muss. Jetzt aktuell werden ja sehr, sehr viele Frauen und auch Jugendliche und Minderjährige verhaftet, weil sie demonstrieren und sitzen in den Gefängnissen. Und das islamische Gesetz, wobei es natürlich nicht islamisch ist, muss man an der Stelle sagen, man muss das auch immer trennen, Religion und Staat. Das hat nichts mit der Religion an sich zu tun, die auch friedlich gelebt werden könnte, sondern so ein Regime wie der Iran missbraucht die Religion für ihre Zwecke. Das Gesetz beinhaltet, dass man beispielsweise keine Jungfrauen töten darf. So, heißt, bevor sie Frauen oder Minderjährige sogar in dem Fall hinrichten oder generell die denen zum Tode verfallen durch die Gewalt, werden sie vergewaltigt. Also das muss man sich mal vorstellen. Da werden junge Mädchen werden vergewaltigt, damit sie getötet werden können. Und das Regime dort sieht sich darin dann auch noch legitimiert. Also ich könnte da wirklich, also ich weiß, dass uns das allen aufstößt. Und so viel kann ich gar nicht essen, wie ich kotzen möchte, wenn man sich das vor Augen hält. Und das sind einfach Ungerechtigkeiten, die da dort stattfinden. Und davor können wir nicht die Augen verschließen. Das ist einfach Wahnsinn, was dort passiert. Und um diese Menschen zu schützen, um junge Frauen zu schützen und Mädchen zu schützen. Und wir alle, die hier auch im Exil leben, wir haben dort alle Verwandte. Also jede von uns hat da Familie. Ich bin ja nur mit meiner Mutter nach Deutschland gekommen. Meine ganze Verwandtschaft lebt im Iran und man weiß nie, wer ist jetzt am nächsten Tag das Opfer. Deswegen natürlich sind wir durch eine ganz, ganz große Angst noch zusätzlich geprägt. Aber nichtsdestotrotz ist es egal, wo das stattfindet. Ob das in Afghanistan ist, ob das in allen arabischen Ländern, das findet ja überall, finden Unrechtsregime statt. Das Beispiel Iran zeigt jetzt aber natürlich einfach sehr, sehr stark, dass die Frauen sich anfangen zu wehren. Und die Frauen das nicht mehr hinnehmen. Und das Besondere oder das Gute an der Sache ist, dass die iranischen Frauen sehr gebildet sind, im Gegensatz zu vielleicht vielen anderen arabischen Ländern, weil dort natürlich das Bildungssystem immer noch Frauen, also ne, Beispiel jetzt Afghanistan, da darfst du ja schon gar nicht mehr in die Schule gehen als Frau oder als Mädchen. Und im Iran ist es so, und das konnte auch die Jahre über nicht unterdrückt werden, es gibt eine unfassbar hohe Frauenquote, die akademische Dichte an Absolventinnen sind überwiegend Frauen. Und dementsprechend sind die auch die, man sagt, die Trägerinnen dieser Revolution. Natürlich mittlerweile stellen sich auch viele, viele Männer an deren Seite. Und das ist eine Revolution, die über alle Gesellschaftsschichten und Altersgrenzen auch hinausgehen. Aber Frauen sind das tragende Organ. Und weil diese Ungerechtigkeit einfach auf deren Rücken sehr, sehr stark ausgetragen wurde, die letzten 40 Jahre bis heute. Und die sind es leid, die möchten das nicht mehr und die haben auch nichts mehr zu verlieren. Die sagen, wir sterben lieber, als dass wir das noch weiter so leben müssen. Ja, sorry.
Manchmal muss man auch eine Pause machen. Also das ist, spiegelt ja auch wieder, dass wenn man in dieses Thema einsteigt, um das mal vorsichtig zu sagen, das natürlich unglaublich viele Emotionen freisetzt und ich glaube, dass vor allem SchülerInnen da auch ein ganz großes Solidaritätsgefühl empfinden, weil das auch überwiegend oder sehr viele junge Menschen eben sind, die da auf die Straße gehen und die Generation, über die wir eben schon gesprochen haben, du hast es ja Social Media Generation genannt, das sind junge Menschen, die ein unglaublich ausgeprägtes politisches Bewusstsein haben, eben weil sie wissen, dass die Welt, in der sie leben, sich nicht gerade zum Guten im Moment weiterentwickelt, sondern alle Krisen und Herausforderungen immer mehr zunehmen und sie fordern ganz konkret ein, dass sich die Älteren, seien es jetzt LehrerInnen oder wer auch immer, PolitikerInnen, eben mit diesen Problemen auseinandersetzen und ihnen auch den Raum dafür geben, Lösungsansätze zu entwickeln oder überhaupt sich Gedanken darüber machen zu können. Und da hast du auch schon gesagt, das kann der Klimawandel sein, das können aber eben auch so aktuelle Themen sein, wie die Revolution im Iran. Und während du eben gesprochen hast, habe ich an den Film gedacht, den du unter anderem gedreht hast. Und dieser Film heißt Teheran Tabu. Und das ist, glaube ich, auch nochmal vielleicht ein kleiner Tipp, könnte ich mir vorstellen, dass wenn man so gar kein Vorwissen hat, noch gar keinen Zugang zu diesem Thema hat, eventuell auch für Oberstufenkurse ältere SchülerInnen, dass man diesen Film schaut. Weil in diesem Film ganz viel oder sehr gut gezeigt wird, wie das Regime im Iran funktioniert, was das für die Menschen da bedeutet, was Lebenswirklichkeiten im Iran sind. Aber du darfst mich auch gerne unterbrechen und noch mehr zu dem Film gleich sagen.
Sehr gerne.
Genau, und das ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt, um nochmal auch in Schule vertiefend darauf einzugehen, was bedeutet das, wenn Grundrechte verletzt werden? Also wogegen gehen die Menschen da auf die Straße und warum braucht es diese Öffentlichkeit? Warum brauchen die Menschen, die diese Revolution bestreiten, Unterstützung von Demokratien? Also wo liegt da auch unsere demokratische Pflicht, nenne ich es jetzt einfach mal, ne, die Menschen zu unterstützen?
Ja. Also erstmal zu dem Film. Der Titel heißt Teheran Tabu und wie der Titel es schon beschreibt, es geht um Tabuthemen im Iran. Und wir haben diesen Film 2015 gedreht und der ist 2017 prämiert worden in Cannes bei den Filmfestspielen, hat auch im Anschluss ganz, ganz viele internationale Preise gewonnen. Und für mich, vielleicht auch nochmal, war das nochmal ein Wendepunkt in meinem Leben, diesen Film überhaupt zu drehen, weil ich konnte bis 2017 noch ganz normal in den Iran ein- und ausreisen. Ich bin dort auch regelmäßig noch hingeflogen, weil, wie gesagt, ich habe Familie dort. Und die Entscheidung, diesen Film zu drehen, damit war auch für mich besiegelt, dass ich danach, wenn der veröffentlicht wird, nicht mehr zurückreisen kann. Das war natürlich schon eine schwerwiegende Entscheidung. Und meine Mutter, die ja auch mit mir hier in Deutschland lebt, sie hat wahnsinnige Angst gehabt. Sie hat das zunächst nicht unterstützt und hat sich gewünscht, dass ich es nicht mache. Weil natürlich der Film regimekritisch ist und man automatisch durch die Teilnahme, selbst hier im Westen, durch die öffentliche Teilnahme an regimekritischen Projekten blacklistet wird, ganz klar. So, das heißt, wenn ich jetzt dort einreisen würde, ich würde weiter als zum Flughafen würde ich gar nicht kommen, da würde ich schon sofort die Handschellen drauf haben. Und der Film gehört mittlerweile auch zu den Top 10 der regimefeindlichsten Filme. So, das Regime sagt natürlich, und deswegen sind es Tabuthemen, das gibt's bei uns alles nicht, weil wir behandeln, es geht um vier junge Menschen in dieser jungen Generation und was sie dort alles erleiden müssen. Es geht um Homosexualität, es geht um Liebe, es geht um eine junge, alleinerziehende Mutter, die durch das System einfach genötigt ist, sich zu prostituieren, weil sie einfach ja als geschiedene Frau einfach gesellschaftlich keinen Fuß mehr fassen kann. Sie bekommt keinen Job. Der Mann lässt sich nicht scheiden. Sie muss Geld verdienen und um das Kind durchzubringen. Also das sind alles Lebensrealitäten im Iran, die dort tagtäglich stattfinden. Aber das Regime sagt natürlich, nein, gibt's bei uns nicht. Homosexualität, die Krankheit gibt's bei uns nicht. Also, ne, O-Ton, Ahmadinejad noch vor einigen Jahren. Genau, und auf diese Themen weisen wir in diesem Film hin. Es ist natürlich fiktiv, aber es sind Geschichten, die dort eins zu eins so jeden Tag stattfinden. Die Macher der Produktion sind auch alle iranischstämmig, die genau wie ich natürlich auch diese Erfahrungen dort schon gemacht haben. Mal mehr, mal weniger. Und beispielsweise unser Produzent, der hatte auch einige Jahre vorher, 2009, den Film oder die Dokumentation The Green Wave produziert. Was die sich diese Dokumentation befasst sich ebenfalls mit den Protesten 2009 im Iran, die auch schon sehr schwerwiegend waren, aber immer noch nicht die Intensität und ich sage jetzt mal Qualität, obwohl es keine Qualität ist, aber die Extremität ist vielleicht das richtige Wort. Die Extremität hat, die jetzige Revolution hat. Also diese beiden Projekte kann ich euch wirklich ans Herz legen. Also The Green Wave und auch Tehran Tabu, da kann man wirklich auf eine sehr, sehr anschauliche Weise, bekommt man guten Einblick zum Gesellschaftsbild Iran. So, das mal einfach so stehen gelassen. Das heißt auch, ne, wenn ihr jetzt sagt, okay, wir können sich LehrerInnen informieren und abgesehen von Artikeln und anderen Sachen sind das nochmal so zwei ganz gute Zugänge, auch als Schüler oder Schülerin. Ohne jetzt, dass ich möchte jetzt nicht die Projekte bewerben, weil ich jetzt in dem einen mitgewirkt habe, darum geht es mir nicht, weil mein Beweggrund da überhaupt mitzuspielen war ja ein sehr idealistischer, weil ich, wie gesagt, ich habe damit alle Brücken zerschlagen, in den Iran zurückreisen zu können, aber ich habe mich bewusst dafür entschieden, weil ich gesagt habe, okay, ich lebe hier und kann hier frei äußern und mich für ein Unrechtsregime stark machen. Und das können die Menschen vor Ort dort nicht. Die können darauf nicht hinweisen. Wir hier im Westen haben die Möglichkeit, sowas zu bebildern. Also warum soll ich mir hier Angst machen lassen? Warum soll ich hier in meiner Komfortzone, in der ich ja eigentlich bin, mich da schützen wollen, wo andere Menschen ihr Leben dafür einsetzen, um solche auf diese Unrechte hinzuweisen? Und deswegen habe ich mich bewusst dafür entschieden, diesen Film zu drehen. Das schon mal dazu.
Ich mache mir normalerweise echt keine Notizen bei unserem Podcast, aber
es sind so viele Informationen.
Nein, du sagst so viele wichtige Dinge und gleichzeitig fallen mir dann immer noch weitere Themen ein. Ich finde es total wichtig, dass du gerade auch queere Identitäten genannt hast, weil ich das auch einfach nicht unsichtbar lassen will. Ne? Das ist natürlich auch vor allen Dingen jegliche Art von Widerstand auch immer wieder von queeren Menschen getragen wird und die auch oft am prekärsten in diesen Widerständigkeiten sind und vielleicht in größter Gefahr. Wollte ich es jetzt einfach an dieser Stelle auch nochmal sagen. Und es gibt ja auch tatsächlich Initiativen, die versuchen, auch das sichtbar zu machen.
Ja.
Momentan. Und wir werden natürlich ganz viel nochmal an Accounts und so weiter verlinken. Aber das ist mir gerade nur nochmal in den Sinn gekommen, dass wenn wir von Frauen reden, wir eigentlich auch von nicht-binären Menschen, Trans-Personen und so weiter sprechen müssen, wenn es um Revolutionen geht. Da merkt man manchmal, dass man selber auch sehr aus der eigenen Position heraus spricht. Also so geht's mir. Und dann sind mir noch zwei Sachen eingefallen und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich sie gleichzeitig nennen möchte. Ich mach's jetzt einfach mal und dann gucken wir, ob wir, weil ich glaube, beides löst wieder relativ viele Gedanken aus. Das eine ist, du hast über die Medien gesprochen und darüber, dass die Revolution eben eine feministische Revolution ist. Und ich glaube, dass in der Wahrnehmung, und darüber wollten wir eh auch ein bisschen sprechen, wie war die Medienberichterstattung hier, die Ismen dann tatsächlich auch in der Berichterstattung eine Rolle spielen oder die Deutungshoheit darüber, was gerade in Iran passiert. Denn die Journalistinnen, das hast du auch auch sehr, sehr eindringlich beschrieben, haben ja kaum Chance, ihrer Arbeit nachzugehen. Und ich habe jetzt ganz oft erlebt in den letzten Wochen, dass in diversen Podcasts, in vielen großen Medien immer wieder die Frage diskutiert wird, ist das eine Revolution, ist das keine Revolution? Und das dann, und das spreche ich jetzt einfach auch mal so klar aus, vornehmlich von weiß positionierten deutschen Journalistinnen oder sogenannten Iran-Experten, dann eingeordnet wird. So, nein, man nennt es erst Revolution, wenn. Und wir dürfen die Bilder nicht fehlinterpretieren, denn auch wenn es so wirke als und so weiter. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, über den wir sprechen müssen, wenn wir darüber sprechen, wie reden wir eigentlich in der Schule über diese Dinge. Denn ich denke, dass wir in einer Zeit leben, in der es auch schwierig ist zu sagen, trauen wir jetzt nur noch der offiziellen Berichterstattung, trauen wir nur noch der Tagesschau und sagen wir erst, es ist eine feministische Revolution, wenn das in der Tagesschau ausgesprochen wurde, oder glauben wir den Journalistinnen vor Ort, die aber natürlich nicht die gleiche Plattform haben, wie irgendwelche vermeintlichen Expertinnen, und ich will denen jetzt auch nicht ihre Expertise absprechen, aber da entsteht auch gerade in unseren Zeiten eben ein Spannungsfeld, über das wir sprechen müssen und über das wir zumindest auch in der Schule auf diese Art und Weise reden können, ne? Also auch in einer Bewusstmachung dieser Mechanismen, die eben auch im Journalismus und in den Medien reproduziert werden.
Ja.
So, also das war der eine Punkt, den ich einfach nochmal wichtig fand zu nennen, und weil wir viel über SchülerInnen gesprochen haben, auch nochmal der Punkt, und du hast ja auch nochmal davon berichtet, wie es dir damit geht, dass wir immer auch drüber nachdenken müssen, welche Betroffenheiten wir in unseren Schulklassen haben, welche Unsichtbarkeiten vielleicht auch und welche, und das ist, glaube ich, auch sehr deutlich geworden in dem, was du gesagt hast, welche Vernetzungen, welche Verwobenheiten es gibt, wenn solche Dinge passieren. Denn mit Sicherheit sind auch Menschen, die vielleicht eine Zuwanderungsgeschichte oder eine Fluchtgeschichte aus Afghanistan haben oder aus anderen Ländern, in denen es Unterdrückung gibt oder die aus diesen Gründen geflohen sind, von diesen Nachrichten extremst betroffen. Und auch das Thema Retraumatisierung durch solche Nachrichten und so weiter. Und ich glaube, das ist auch was, wo wir in Schule oft nicht gut genug aufgestellt sind, zu sagen, wie gehen wir eigentlich damit um und welche Räume haben wir überhaupt, um diese Gefühle, diese sehr wichtigen Themen irgendwie zulassen zu können und auch vielleicht Beratungsangebote zu schaffen oder auch zu verstehen, ja, ein Kind, was da sitzt und eine Fluchtgeschichte aus wo auch immer hat und mit diesen Themen zusammenhängt, dass diese Kinder oder Jugendlichen nicht gleichzeitig am nächsten Tag eine Top-Englisch-Arbeit schreiben können. Das ist jetzt so ein bisschen plakativ. Das geht oft unter. Und ja, ich finde, das ist auch was, worüber wir immer noch irgendwie so ein bisschen reden können. Welche Auffangsysteme gibt es eigentlich in Schule? Und nicht nur auf so einem inhaltlichen Level, wie informieren wir uns eigentlich? Und jetzt musst du entscheiden, wo du da anknüpfen müsstest. Ich habe es angekündigt, es ist
jetzt hätte ich mir Notizen machen müssen, weil ich habe direkt ganz viele Gedankensprünge gehabt und mir ist auch das Thema eingefallen, was ich eben noch anreißen wollte.
Sehr gut.
Also vielleicht mal so als Oberbegriff, ich sage ja immer nicht jammern, machen. Das schon mal vorweg. Und wichtig ist, dass keiner die Hoffnung verliert. Weil ich finde, man neigt dazu, ganz stark immer in solchen Situationen in so eine Opferrolle sich hineinzubegeben oder passiv zu werden, weil man denkt, wir können ja eh nichts dagegen tun. Oder wir sind ja eh machtlos. Ob das jetzt, ich sag jetzt mal, das Lehrpersonal ist, ob das ganz, ganz normale Zivilistinnen sind, aber so ist es nicht. Also wenn wir historisch betrachtet einfach mal zurückschauen, es gab schon so viele Krisen in unserer Welt, und hätten nicht Menschen, also nicht Politiker, sondern Menschen sich stark gemacht dafür, hätte sich auch nie was geändert. Und deswegen ist auch jede Stimme wertvoll und deswegen muss man sich mobilisieren, gerade wir aus der Mitte heraus. Und deswegen hat auch, finde ich, haben auch LehrerInnen eine große Verantwortung, gerade weil es da um Nachwuchs geht. Und gerade jetzt auf das Thema Schule und wie man das besser in Schule integrieren kann. Also ich glaube, euch muss ich das nicht sagen, da sind wir, glaube ich, schon synchron, was das angeht. ich finde, es sollte wirklich ein eigenes Fach geben, wirklich ein Hauptfach, was von mir aus Medienkompetenz heißt oder wie auch immer man das betitelt. Aber das ist einfach so ein schwerwiegend, oder was heißt schwerwiegend, es ist einfach so ein großes Gewicht in unserer Gesellschaft geworden, wie man mit Medien umgeht, wie man sie filtert, wie man das auch vielleicht auch kritisch hinterfragt oder wie man es auch bewertet. Und dazu zählt alles, ne? Ob das jetzt Social Media ist, natürlich, das sind auch mittlerweile Hauptmedien, die konsumiert werden, oder eben TV, Radio, Fernsehen, weil wir dürfen ja nicht vergessen, es sind auch immer Propagandamechanismen, ne? Also durch Medien sind Kriege schon entstanden. Das kann in eine positive, aber auch in eine negative Richtung ausufern. Das erleben wir jetzt ja auch, weil natürlich versucht auch das iranische Regime seine Propaganda zu platzieren. Und das ist so ein bisschen auch das, was du angesprochen hast. Wenn unsere Staatsmedien dann diese Propaganda 1:1 übernehmen, ohne das zu hinterfragen, spreaden sie ja letztendlich das, was das Regime ja will. So, und das wird natürlich von erfahrenen Journalistinnen hier vor Ort natürlich sofort gecheckt. Klar, also wenn man 1+1 zählen kann, weiß man natürlich, dass das kein Hand und Fuß haben kann in einem Regime, was keine Pressefreiheit zulässt und was Menschen unterdrückt. Insofern muss man sowas immer erstmal kritisch betrachten. Aber wie gesagt, ich finde einfach als im Schulsystem muss das noch viel, viel, viel mehr Raum finden. Also es kann nicht sein, dass wir uns mit Dingen befassen, weil das System so festgefahren ist, dass man, klar, also ich will jetzt nicht anderen Fächern absprechen, dass die nicht wichtig sind, aber man muss ja mit dem Zeitgeist gehen. Und ich finde auch, die Pandemie hat uns das ja bewiesen, wie wichtig die Digitalisierung ist, wenn man auf einmal ist man abhängig davon. So, und dann muss man umswitchen. Und das Thema Medien ist einfach Teil unserer Gesellschaft und wenn nicht sogar mit der wichtigste Part in unserer Gesellschaft geworden, weil jeder von uns hat ein Smartphone, jede von uns. Wir wissen selber, das Einstiegsalter wird immer weniger. Wir müssen uns gerade bei mir in der Grundschule unserer Tochter sogar schon damit befassen, weil die Kinder schon ein Gerät haben wollen. Und wie geht man damit um? Man muss die Kinder oder Jugendlichen, wie ihr schon angesagt habt, ja auch irgendwo dabei begleiten und auch schützen. Und das geht ja in ganz viele Themenfelder rein. Wie oft habe ich schon gehört, dass an irgendwelchen Schulen, in irgendwelchen Chats pornografische Bilder geteilt werden oder. Und bis dann jemand den Mut hat, das dann auch irgendwie weiterzuleiten und vielleicht an eine erwachsene Person heranzuführen und sagen, ich glaube, da passiert was, das ist nicht richtig, weil man da vielleicht in einem Gruppendruck ist. Aber diese Souveränität, diese Kompetenz muss man ja auch als junge, heranwachsende Person ja auch erstmal haben. Und dafür ist diese Bildung ja super wichtig. Ne, jungen, heranwachsenden Menschen zu erklären, das ist richtig, das ist falsch. Oder einfach die Mechanismen zu erkennen. Und deswegen ist das unglaublich wichtig, diese Themen im Unterrichtsfeld einfließen zu lassen. Und ich weiß natürlich, das wisst ihr natürlich noch besser als ich, aber ich weiß das natürlich von ganz vielen LehrerInnen, dass das in dem System, was wir haben, schwierig ist, immer noch schwierig ist. Aber wie gesagt, es kann sich nur verändern, wenn sich Menschen oder auch Leute wie ihr dafür stark machen und einsetzen. Und da muss Druck aufgebaut werden. Das ist ja wie mit allem. Die jetzige Situation zeigt es ja auch. Die Medien fangen dann an, Bericht zu erstatten, so je mehr der Druck wächst. Also wir haben einfach über Social Media, muss man einfach sagen, so viel Druck gemacht, also bis es nicht mehr zu übersehen und zu überhören war. Und das ist von sämtlichen Kanälen ausgegangen. Das ist von ganz vielen MenschenrechtsaktivistInnen ausgegangen, bis hin zu natürlich auch engagierten JournalistInnen, die aber erst noch in der Minderheit waren. Und nach wächst der Druck, wächst natürlich die öffentliche Stimme. Und je lauter man wird, je sichtbarer man wird, irgendwann gerät natürlich auch die Presse unter Druck, da dann auch zu berichten. Und genauso verhält sich das auch mit der Politik. Natürlich wollen Politiker erstmal ihre, auch wie auch im System Lehrerschaft, ihre Agenda durchlaufen. So, und alles, was von rechts und links natürlich da reinschießt, ist immer ungemütlich. Und da will man sich erstmal nicht mit befassen und hofft, dass sich das von alleine erledigt, wie jetzt im Fall Iran. Weil die letzten Jahre gab es immer wieder Proteste. Und das ist ja jetzt kein Thema, was neu ist. Aber jetzt ist es einfach in einem Ausmaß, wo man nicht mehr wegschauen kann. Und deswegen, das ist nicht mehr wegzudenken, aber der Druck entsteht durch uns Menschen und nicht durch Politik und auch nicht durch die Medien. Die berichten erst oder die werden erst dann in Handlung treten, wenn sie merken, dass wir, die Bevölkerung, uns stark machen, laut machen, Petitionen unterschreiben, zu Demonstrationen gehen und deswegen natürlich auch in den Schulen Themen behandeln, damit auch Nachwuchs, ja, ausgerüstet hört sich jetzt falsch an, aber ja, wie würdet ihr das so beschreiben, damit der Nachwuchs vorbereitet ist? Ja, wie man seine Stimme einfach auch sinngerecht nutzen kann. Und deswegen, also egal, ob man jetzt, ich bleibe jetzt mal beim Thema Social Media, ob man jetzt nur 20 Follower hat oder 25.000 oder mehr oder weniger, jede Stimme zählt. Genau wie das Wahlrecht, ne? Also Kleinvieh macht auch Mist. Je mehr, desto besser. Und dieser Druck kann nur von uns allen gemeinsam entstehen. Und deswegen ist es einfach auch unfassbar wichtig, dass das in den Schulen mehr Raum und Zeit findet, behandelt zu werden.
Darf ich eine, also ist keine Frage, gar nichts, möchte nur ganz kurz ergänzen, weil ich es so wichtig finde, was du gerade gesagt hast. Und mir das beim Zuhören selber nochmal klar geworden ist, dass auch, also Mediendigitalität sind ein großes Thema in der Schule. Es gab jetzt dieses Paket, ne? Es gab viel Geld oder es gibt viel Geld dafür, aber das muss zusammengehen mit einer politischen Bildung und einer Haltungsfrage und einer Ausbildung von Haltung. Wenn wir nur darüber sprechen, was sind Fake News und dann SchülerInnen an die Hand geben mit so einem Workshop oder was weiß ich was, wie ich das entfake, keine Ahnung, komme jetzt gerade nicht auf das Wort, dann geht das noch nicht über in eine eigene Haltung Social Media gegenüber. Also es muss irgendwie zusammenlaufen mit einer politischen Bildung oder vielleicht auch mit einer Politisierung. Ne? Das klingt irgendwie so, okay, das klingt so ein bisschen hart vielleicht, aber ich glaube, das ist das, was wir im Moment ganz oft erleben in Schule, dass ganz viel Geld da reingestopft wird, aber dass es nicht verbunden ist mit den Krisenthemen unserer Zeit und mit der Bekämpfung von diskriminierenden Strukturen, von Ungleichheiten und so weiter. Und erst dann, wenn wir verstehen, welche Gefahr dahinter liegt, wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen und auch welche Chance darin liegt, wenn wir uns richtig damit auseinandersetzen, kann das funktionieren. Das ist mir einfach gerade nochmal durch das, was du gesagt hast, so klar geworden, ne? Dass da vielleicht auch die Krux liegt.
Ja.
Du wolltest was sagen? Ja, ich muss da noch was zu ergänzen, weil mir so viel dazu einfällt. Wir haben eben noch über LehrerInnenfortbildungen gesprochen. Und dieser große Digitalpakt, dieses viele Geld, was Schulen für Hardware, aber auch natürlich für Fortbildungen und so ausgeben können. In Schule haben wir immer das Problem, dass sie hinterherhinkt, ne? Dass sie nicht schnell genug quasi reagieren kann. Und ich muss das mal so deutlich sagen, in den Zeiten, in denen wir leben, kann sich Schule das nicht leisten. Also das geht einfach nicht. Jetzt habe ich natürlich auch keinen Plan, aber ich wollte einfach nochmal auch betonen, das, was du jetzt eben geteilt hast, was du erklärt hast, was du gesagt hast, das zeigt ja auch nochmal die Verantwortung der Zivilgesellschaft. Die ist nicht nur da, sondern die wird ausgeführt zum Beispiel. Ich nehme jetzt nur ein ganz kleines Beispiel dafür auf Instagram. Joko und Klaas haben zum Beispiel ihre Accounts übergeben an zwei iranische Aktivistinnen, damit sie, wenn sie denn Zugang zum Internet haben, Informationen teilen können. Und man muss sich einfach auch mal überlegen, was das bedeutet, dass die Zivilgesellschaft in ganz vielen Punkten eine sehr große politische Verantwortung wahrnimmt und das auch manchmal schneller oder anders oder wirksamer tut, als das eigentlich AkteurInnen tun sollten, müssten, die zum Beispiel PolitikerInnen sind.
Ja.
Und das ist auch etwas, wo ich glaube, dass darüber mit jungen Menschen gesprochen werden sollte. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, weil Machtverhältnisse sich gerade auch verschieben. Und da kann man jetzt drüber streiten, ob man das nur gut findet, wie auch immer, ne? Aber es ist wichtig, dass man SchülerInnen quasi deutlich macht, sie sind Teil der Zivilgesellschaft. Gleichzeitig gibt es, wie soll ich das ausdrücken? Es gibt Menschen, denen wird eher zugehört und es gibt Menschen, denen wird weniger gerne oder aktiv zugehört. Und das sind alles Sachen, die man einfach besprechen kann mit Schülern. Und da braucht man auch kein ausgewiesener Medienexperte, Expertin sein, sondern wir sind ja auch Betroffene. Also, und wir sind ja alle Teil dieser Welt. Und wir kennen ja auch noch nicht alle Regeln, weil die sich so schnell verändert. Und das ist auch okay. Aber darüber sollte man einfach sprechen. Das wollte ich noch ergänzen.
Ich schreie nur mal ganz kurz im Hintergrund, NSU, ne? Joko und Klaas, 100.000 Leute in Berlin.
Also Stichwort Joko und Klaas ist ganz gut, weil ich weiß natürlich oder uns ist bewusst, ich glaube, wir Menschen brauchen ja immer so Identifikationsfiguren. Und deswegen sind wir alle so dankbar, dass Joko und Klaas diese Wahnsinnsaktion realisiert haben, weil natürlich haben auch Jugendliche, aber auch ganz, ganz, ganz viele, die jetzt eben nicht iranischstämmig sind, einen ganz anderen Zugang dazu bekommen. Und abgesehen davon, dass das natürlich medial auch einfach eine Wellen geschlagen hat. Und ich habe auch in meiner Wahrnehmung ganz viele, auch aus meiner Community, die da noch sehr passiv vorher waren, die das noch gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatten, haben darüber den Zugang dazu gefunden. Und deswegen sind natürlich, ich nenne sie jetzt mal Opinion Leader, extrem wichtig. Und ich merke natürlich, klar, ne, wenn das jetzt, ich sage jetzt mal, es gibt Rapper, die das Thema dann aufgegriffen haben. Es gibt natürlich auch gewisse Schauspieler aus gewissen ethnischen Backgrounds, die das aufgegriffen haben. Und jeder hat dann so seinen Zugang dazu. Also man kann das nicht in eine Sparte packen, weil ich verstehe es auch, wenn jetzt nur Politiker darüber reden, dass natürlich auch viele junge Menschen, gelangweilt sind und da jetzt auch keinen Zugang haben. Also ging mir in meiner Jugend auch so. Ich, Politik, boah, kein Bock. Ne? Also so. Der Trick ist ja, und das kennt ihr ja auch als Lehrerinnen, den Zugang zu ihnen oder zu den Schülern zu finden mit dem, was, wie die sich identifizieren. Und deswegen ist es natürlich so wichtig, dass das in einer breiten Bevölkerung stattfindet und nicht immer nur in Sparten. Und da sind wir wieder beim Thema Diversität auch. Wie gesagt, das Joko und Klaas-Ding, das war einfach Wahnsinn. Und ich merke natürlich, dass das auch immer mehr wird. Und das ist auch super so, dass das passiert.
Hast du tatsächlich das Gefühl, dass es mehr wird? Oder hast du, also so geht's mir ein bisschen. Ich habe große Sorge davor, dass es aufgrund der Schnelllebigkeit, aufgrund der vielen Krisen und auch aufgrund manchmal einer vermeintlichen Konkurrenz unterschiedlicher Krisen, dass es sehr schnell auch wieder runtergeht. Und das ist ja auch die Frage, oder vielleicht kannst du da auch nochmal betonen, was die Gefahr ist, wenn wir das nicht aufrechterhalten.
Ja, also die Angst ist auf jeden Fall da und das Thema muss einfach ganz, ganz präsent bleiben und weiterhin gepusht werden, egal wie und wo, also wie jetzt, hört jetzt dramatisch an, aber was ich damit sagen will, ist, dass das noch mehr werden muss und kann. Nehmen wir das Thema George Floyd. Also das war einfach omnipräsent, Gott sei Dank, und das brauchte auch diese starke Präsenz. Da sind wir natürlich mit diesem Thema noch lange nicht. Ich habe letztens auch noch mal eine Statistik gelesen, die Petition, also weltweit die Petition mit den meisten Unterschriften war eine Petition im Zusammenhang mit George Floyd gewesen. Hatte, glaube ich, über, keine Ahnung, 1,9 Millionen oder so, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl. Und da habe ich gesagt, wow, geht doch. Also das hat mich schon beeindruckt. Ich dachte, krass, okay, aber wie ist das entstanden? Durch Mobilisierung, weil es natürlich ein Thema war, wo das, was in allen Bereichen einfach so omnipräsent war, dass man sich davor nicht mehr verschließen konnte. Man musste, wenn man einigermaßen tolerant ist und auch solidaritätsbekennend, hat man sich diesem Thema angenommen. Und das ist auch wichtig. Und das ist hier in dem Fall ja nicht anders, weil wir reden von Frauenrechten, wir reden von Menschenrechtsverletzungen. Und die sind gerade in einem gravierenden Ausmaß, dass das wirklich wehtut, wenn man sich diese Bilder anschaut oder generell auch einfach diesen Einblick hat, was da dort gerade passiert. Und deswegen darf das nicht abreißen und deswegen auch immer mein Appell, da weiter zu berichten, ob als Privatperson oder eben als Experte, Expertin. Und das kann mit wenigen Mitteln schon geschehen. Also man kann auch diese Accounts, die aktivistischen Accounts supporten, indem man einfach die Beiträge teilt, auch immer in seinem kleinen Kosmos darauf hinweist. Und das muss halt stabil bleiben. Ich selber bin ja wirklich seit jetzt 7, 8 Wochen unermüdlich jeden Tag auf meinem Kanal damit aktiv. Und das ist natürlich sehr kräftezehrend und das ist anstrengend. Klar, das ist ja auch nicht mein Hauptjob. Ich habe 3 andere Jobs. Und ich habe aber selber jeden Morgen stehe ich mit diesem Gedanken auf, okay, ich muss sofort Medien konsumieren, ich muss sofort quer gucken, was ist jetzt seit von gestern auf heute passiert, weil vieles im Iran über Nacht auch passiert. Das reißt nicht ab. Also wir sind da emotional und in unserer Verantwortung auch so da drin gefangen, dass, ne, ich sage jetzt mal, wir Exil-Iranerinnen, es wird auch immer breiter, aber bei uns reißt es nicht ab. Wir werden an diesem Thema dranbleiben und wir werden das weiter pushen und wir hoffen einfach auf die Solidarität der Gesellschaft, dass das alle mittragen und dass das weiterhin eine Relevanz hat, sodass auch Politik und Presse final irgendwann da auch was verändern können und sollten. Weil die iranische Bevölkerung hat, also die müssen es natürlich letztendlich selber austragen. Das ist uns bewusst. Aber die Unterstützung aus dem Westen mit den Signalen, die wir vermitteln können, ist unfassbar wichtig. Ganz, ganz wichtig. Zum einen, weil die Menschen dort die Kraft daraus generieren, wenn sie sehen, wir stehen hinter ihnen. Also ich bekomme Zuschriften oder ich bekomme auch Feedbacks aus dem Iran. Die sind so dankbar, wenn die sehen, dass wir uns hier für sie stark machen. Dann fühlen die sich gesehen. Dann wissen die, dass was dort passiert, nicht in Dunkelheit passiert und ungesehen bleibt und sie dann alle auf einmal hingerichtet werden. So, was ja jetzt gerade aktuell auch Thema ist, weil es gab ja jetzt einen Parlamentsbeschluss aus dem Iran, wo halt alle über 14.000 DemonstrantInnen, die in Haft sitzen, hingerichtet werden sollen. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Vor ein paar Tagen gab es ja, oder jetzt vorgestern, in der Lanxess Arena in Köln eine Solidaritätsveranstaltung für den Iran. Und da waren 18.000 GästInnen gewesen. Und 4.000 davon abgezogen. Also diese Arena, das ist die Menschenmenge, die hingerichtet werden soll. Also das kann man doch nicht einfach ignorieren. Denke ich mir, da muss doch wirklich Presse aufschreien, Politik aufschreien. Aber da braucht es eben den Druck und der Druck entsteht durch uns, also durch uns alle. Vielleicht ganz kurz noch eine Überleitung, weil mir da was eingefallen ist, was du auch eben angesprochen hattest. Es gab zum Beispiel von Journalistinnen hierzulande, man muss sagen, in der Anfangszeit haben sehr, sehr viele Journalistinnen berichtet, die auch iranischstämmig sind oder eine iranische Prägung haben. Und dann kam eine Kritik auf, da war ich fassungslos. Ich weiß jetzt nicht genau von wem, also ich weiß jetzt die Quelle nicht mehr, aber das war schon publik gewesen. Da kam die Kritik auf, dass wir Iranerinnen ja nicht berichten sollten, weil wir befangen wären oder weil wir emotional zu sehr in diesem Thema verstrickt sein und die Objektivität verlieren. Und also da ist mir die Kinnlade runtergefallen, weil die Gegenkritik, die dann kam, war, okay, heißt das, dass ich, wenn ich homosexuell bin, nicht mehr über homosexuelle Themen berichten darf, weil ich dann befangen bin? Oder weil ich eine Frau bin, darf ich keine Frauenthemen mehr?
Ja, und bitte, dann dürfen weiße Männer auch nicht mehr über Themen von weißen Männern sprechen. Ja. Dann dürfen die auch nicht mehr über Wirtschaft, Banken, keine Ahnung was. Also sorry, das ist einfach so ein Scheißargument.
Absolut. Und damit spricht man ja auch die Kompetenz von Journalistinnen ab, wo, ne? Also das geht gar nicht.
Das ist hart sexistisch, ja. Also by the way, um das mal auf den Punkt zu bringen, denn das unterstellt sozusagen, dass Frauen einzig nicht in der Lage sind, und rassistisch sowieso auch, ja genau, nicht in der Lage sind, ihre Emotionen unter Kontrolle zu bringen und deshalb quasi alle Expertise, die sie besitzen, einfach den Bach runterkippt, so ganz automatisch. Genau, und hart rassistisch ist es auch. Also welcome to struktureller Rassismus in Deutschland.
Ja, um das deswegen abzuschließen, und da merkt man ja, und wenn solche Kritik hier bei uns, also aus einer normalen gesellschaftlichen Schicht heraus entsteht, dann sehen wir ja auch, wie sensibel diese Themen sind und dass wir das nicht hinnehmen sollen und dürfen, sondern dass man da immer direkt seine Stimme erheben muss.
Ja. Und ich möchte da auch nochmal ganz kurz, weil es glaube ich auch ganz gut dazu passt, du hast George Floyd angesprochen. Mhm. Und ich stimme dir in allem zu, diese Mobilisierung 2020 war richtig, richtig krass. Aber es gibt natürlich auch zu Recht sehr, sehr kritische Stimmen in Bezug auf die Black Lives Matter-Bewegung und wie sie dann weitergetragen wurde in Deutschland. Ne? Nämlich, dass es damals sehr gut funktioniert hat, zu mobilisieren und in die USA zu gucken und zu sagen, guck mal, wie schrecklich das dort alles ist. Und in diesem Jahr ist Mohamed Rameh in Dortmund, ein 16-jähriges Kind, erschossen worden von der Polizei. Und es gibt riesen, riesen Fragezeichen, was da abgelaufen ist und wo ist der Aufschrei?
Ja. Ja.
Warum sind diese 100.000 Leute auf den Straßen, die sagen, hier wurde ein Kind erschossen, ne, das suizidgefährdet war, das das Messer gegen sich selbst gerichtet hat und dann wurde geschossen. Mhm. Also das ist so ein krasser Fall, wo man einfach nur den Kopf schütteln kann und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns hier in Deutschland eben auch.
Ja.
Ne? Und deshalb ist, glaube ich, immer wieder super wichtig, an Solidarität und echte Solidarität zu appellieren. Und die hängt auch mit einer eigenen Auseinandersetzung letztlich zusammen, ne? Und auch letztlich mit einer Auseinandersetzung mit den eigenen Ismen, mit dem eigenen Reflektieren darüber. Und da sind wir wieder ein bisschen beim Thema, was auch eben so eine große Rolle gespielt hat. Welchen Medien vertraue ich? Weshalb? Wie gut kenne ich mich eigentlich selber? Oder wie sehr vertraue ich auch meiner eigenen Expertise, wenn ich Social Media konsumiere? Und wem glaube ich, warum? Und hängt das, was du gerade genannt hast, nicht auch irgendwo in mir, weil ich vielleicht so sozialisiert bin, dass ich eher Nachrichten vertraue, wenn ich in die Tagesschau gucke, als einer iranischen Journalistin, ne? Also es ist immer sehr einfach, finde ich, zu sagen, das ist sexistisch und das ist, also das, was wir quasi gerade auch gemacht haben, da will ich einfach nochmal betonen, dass, also das müssen wir auch machen, jeden Tag, ne? Und immer wieder überlegen, welches Video teile ich vielleicht auch nicht und womit hängt das zusammen?
Ja.
Ne? Also, und da, das heißt nicht alles wahllos teilen und alles immer glauben und so, ne? Aber dieses Spannungsfeld ist einfach ultra wichtig, auch in sich selber immer wieder irgendwie aufzudecken, zu entschlüsseln und auch zu hinterfragen. Und ich glaube, dass da kann man dann ganz schnell den Bogen schlagen dazu, warum diese Art der Weiterbildung oder des Verlernens oder des der Selbstreflexion und so auch mehr Raum in Schule braucht, um überhaupt einfach mal die Werkzeuge zu bekommen, sich diesen Themen anzunehmen und dann eben auch tatsächlich solidarisch handeln zu können. So, und das finde ich einfach auch, ja, das ist ja auch was, worüber wir so viel sprechen, immer wieder schwierig zu sagen, wie platzieren wir das eigentlich, wie kriegen wir das rein, was machen wir? Darauf finden wir mit Sicherheit keine Antworten, aber ich glaube, diesen Anstoß kann man selber immer nochmal für sich mitnehmen und dann eben auch überlegen, vielleicht sollte ich es einfach doch mal teilen, vielleicht sollte ich es doch mal wagen, vielleicht sollte ich doch mal auch das Risiko eingehen, dass man mal was falsch macht, also im Sinne der Betroffenen, ne? Also Düzen Tekel hat es, glaube ich, auch, sie wurde auch immer mit dieser Kritik konfrontiert, ob das valide ist, ne, ob das verifiziert ist, ne, und so weiter. Und sie hat dann auch ganz klar gesagt, also auch wenn ich mal irgendwas nicht verifiziert habe, ich bin Menschenrechtsaktivistin und hier werden Menschenrechte mit Füßen getreten, ja. Dann teile ich halt ein Video und also worst case war es mein Fehler. So.
Ja. Ne? Ja. Ja, absolut. Ganz kleine
süße Anekdote am Rande vielleicht noch. Ich habe ganz, also nicht ganz viele, aber ich habe auf jeden Fall bestimmt 10 oder so Nachrichten bekommen von Schülerinnen, die das als Referatsthemen bei sich integriert haben. Und das fand ich wahnsinnig rührend, weil das waren auch teilweise noch sogar so 6-7-Klässlerinnen. Und die haben mir geschrieben, hey, ich habe mich inspiriert gefühlt durch deine Beiträge und habe dann meiner Lehrerin das vorgeschlagen, ob ich darüber ein Referat teilen kann. Und das fand ich so bewegend. Also in dem einen Fall, es waren auch, wie gesagt, noch andere Fälle, weil die das dann weitergeleitet haben. Und also ich finde das so schön, auch in meinem, ich sage jetzt mal, kleinen Wirkungskreis, was das auslösen kann. Ich habe gestern noch eine Nachricht bekommen von einer Busunternehmerin, also die hat mir schon vor ein paar Wochen geschrieben, eine deutschstämmige Busunternehmerin aus Ludwigsburg, ich glaube, es war Ludwigsburg oder auf jeden Fall Baden-Württemberg, und die mir schrieb, okay, ich kann da nicht mehr still sitzen, ich habe das Gefühl, ich muss irgendwas unternehmen. Ich habe ein Busunternehmen, wir werden jetzt einige unserer Busse mit diesem Thema plakatieren und um da so, ne, Bewusstsein für zu schaffen. Und das fand ich also wirklich so bewegend. Und sie hat mir gestern dann die Bilder geschickt von diesen Bussen. Ich habe das auch auf meinem Account geteilt. Daraufhin haben sich wiederum Leute bei mir gemeldet, die haben geweint, die haben gesagt, wie schön ist das zu sehen, dass auch andere Menschen aus nicht-iranischer Community sich dann eben für diese Themen stark machen. Und Beispiel der Schülerinnen finde ich das natürlich total bewegend, dass die sich dem annehmen und selber dann einen Weg suchen, wie kann ich das platzieren, auch selbst gar nicht, wenn es gar nicht mal vom Lehrpersonal vorgegeben wird, sondern sagen, okay, ich möchte das, ne, ich mache jetzt ein Referat dazu. Mhm. Toll, also wirklich. Und dann, wie gesagt, das mit dem Busunternehmen, ich erlebe das auch in anderen Bereichen, also die Kölner AIDS-Hilfe ist zum Beispiel auch bei mir gemeldet, also hey, wir finden diese Aktion mit dem Women Life Freedom Plakaten, weil wir haben es bei uns auf den Läden platziert. Mhm. Das wollten die auch aufgreifen und daran merkt man ja, was man auch selber mit seinem Schaffen erzeugt, dass das auch in kleinen Kosmosen aber immer weitergetragen wird. Und das ist wahnsinnig schön und diese Solidarität, die sollten wir uns alle beibehalten und auch weiter transportieren.
Danke, das waren voll schöne Worte. Und mir fällt jetzt dazu noch ganz kurz als wahrscheinlich allerletztes ein, dass ja so viel gerade darüber geredet wird, unter anderem im WDR, was hält eigentlich uns als Gesellschaft noch zusammen? Weil es ja Studien gibt, die sagen, ja, die Gesellschaft geht so weit auseinander, es gibt keine Verbindungspunkte mehr, keine gemeinsamen Werte, die geteilt werden, sozusagen, ne? Was machen wir? Was haben die Krisen auch mit uns gemacht, ne?
Und in diesem Punkt denke ich mir sowieso als allererstes immer so, naja, also es ist auch vollkommen normal und es in der Differenz steckt immer auch eine Chance und es müssen, es kann nicht immer alles, um es mal ganz plakativ zu sagen, Friede, Freude, Eierkuchen sein und alle haben sich ganz automatisch lieb, das wird nicht funktionieren in einer hyperkapitalistischen Welt, wie soll das gehen? Aber dieses Thema Solidarität und das ist natürlich auch, ich weiß, dass die Bubble, über die wir jetzt sprechen und innerhalb derer wir uns bewegen, nicht die gesamte Gesellschaft abbildet. Auch das ist mir vollkommen klar. Aber ich finde, dass man zivilgesellschaftlich in den letzten Jahren sehr deutlich gesehen hat, dass es immer wieder so gewesen ist, dass eben jeder versucht oder sehr viele Menschen versucht haben, aus zivilgesellschaftlicher Kraft heraus diese Krisen zu bewältigen, ihren Teil, seinen Teil, wessen Teil auch immer beizutragen. Und ich finde, manchmal habe ich das Gefühl, auch medial, es wird der Fokus darauf gelegt, was trennt uns und alles ist schwierig und wie auch immer. Und ich sehe das, ich empfinde das nicht in allen Punkten so, sondern ich sehe an ganz vielen Stellen auch, dass Menschen stärker auf andere Menschen achten und stärker versuchen, Perspektiven anderer Menschen einzunehmen oder überhaupt sich mit ihnen auseinanderzusetzen und da ein Interesse da ist. Und das ist ja letztlich das, was Solidarität ausmacht. So. Und das sind einfach tolle Beispiele, die du jetzt gerade genannt hast, dass Menschen, auch wenn sie gar keine Berührungspunkte eigentlich haben mit diesem Thema, sagen, nee, also mich berührt das so sehr, mir ist das nicht egal. Und ich versuche da Aufmerksamkeit zu generieren. Das finde ich einfach, finde ich großartig.
Ja, kann ich nur unterschreiben.
Ich glaube, wir haben es gar nicht angekündigt in unserem Vorgespräch. Aber, ja genau, aber das ist bestimmt eine Info, die dich freuen wird. Oder ich hoffe, am Ende unserer Folgen dürfen unsere Gästinnen immer stellvertretend an uns eine Hausaufgabe geben, die aber auch alle Zuhörenden gerne bearbeiten dürfen oder sich mit auseinandersetzen dürfen. Manchmal kriegen wir sogar E-Mails oder Zuschriften. Viele nehmen das, glaube ich, auch einfach so als Reflexionsansatz oder als Inspiration oder als ein weiteres Buch, was auf den Bücherstapeln landet. Und das darfst du natürlich auch gerne machen. Also was wäre, und du darfst auch drei Hausaufgaben stellen, ist egal, wenn dir jetzt mehrere Sachen einfallen, Langzeitaufgaben, kurze Aufgaben, wurscht. Was wäre eine Hausaufgabe, die du uns und damit auch allen Zuhörenden gerne stellen würdest?
Das ist schwierig. Was gab es denn in der Vergangenheit alles?
Es gibt alles Mögliche, so Reflexionsaufgaben, so ganz konkrete Sachen. Mhm. Lektüre-Tipps, schaut den und den Film, also das kann alles sein.
Wow, okay. Aber etwas, was ihr selber umsetzt, also nur für euch oder für die Schülerinnen dann?
Auch egal.
Das ist auch egal. Ist ne? Oh Gott. Okay.
Es kann auch sowas sein wie, geht auf die Demo an oder so.
Ja. Ja, den Demo-Überblick habe ich jetzt gerade nicht, aber morgen, nee, heute ist Samstag, heute sind auch wieder Demos. Aber also ganz vorneweg ein Appell. Es gibt eine ganz wichtige Petition, die aktuell im Umlauf ist, aber ich vermute, ihr habt sie schon unterschrieben, so wie ich euch einschätze. Das ist die Petition an die Bundesregierung mit ganz konkreten Forderungen, die auch durch die Menschenrechtsaktivistin Dysente Kahle und ihres Vereins Hava Help verfasst wurde. Das ist so aktuell so die konkreteste Forderung, die wir an die Bundesregierung stellen. Und da finde ich es unfassbar wichtig, dass das unterschrieben wird, weil wir sprachen darüber, je mehr Druck, desto besser. Und dann muss die Bundesregierung sich damit auch auseinandersetzen. Das wäre eine Hausaufgabe, die ich wirklich allen auf den Weg geben kann. Das schon mal vorweg. Und vielleicht jetzt etwas, was ihr für euch vielleicht nochmal nutzen könntet. Ich weiß nicht, ich habe letztens in meinem Bücherregal bin ich wieder auf eine Lektüre gestoßen, die ich vergessen hatte, aber die mich damals schon wahnsinnig bewegt hat. Und ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Das ist, gibt zwei Teile davon, glaube ich. Persepolis, das ist ein Comic von Mariam Satrapi. Das ist eine Exiliranerin, die, ich glaube, mittlerweile nach Frankreich damals ausgewandert ist oder geflüchtet. Und das ist eine wahnsinnig schöne Geschichte, also von einer Exiliranerin, wie dieser Übergang und dem Traumata aus dem Iran hin zu, wie integriere ich mich hier im Westen und mit welchen Dingen bin ich konfrontiert hier und mit meiner kulturellen Prägung. Und das ist wirklich so schön geschrieben und bebildert. Also es ist, wie gesagt, in Comicform bebildert. Es ist auch international in allen möglichen Sprachen weiter übersetzt worden. Gerne lesen, Persepolis, Teil 1 und 2. Und das ist auch, finde ich, was man auch als Lektüre irgendwie in den Unterricht einfließen lassen kann. Weil abgesehen jetzt von den Filmen, die wir besprochen haben, sind das zwei, oder das ist ein Bildband, was sehr, sehr cool auch ist für junge Menschen, weil man kriegt einen guten Zugang da rein. Also das könntet ihr euch oder solltet ihr euch gerne angucken. Oh Gott, ist das süß. Ihr habt ein Eichhörnchen gerade hier draußen auf der Terrasse.
Das sucht gerade ein Versteck für die Nuss.
Und hat eine Nuss im...
Ja. Ganz sweet.
Ich bin ganz abgelenkt. Ja, das wäre meine Hausaufgabe an euch und die Petition nochmal gerne an alle, die zuhören. Danke euch.
Ja, danke dir. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wissen das sehr, sehr zu schätzen. Und wir hatten sogar im Vorhinein so ein bisschen... Ja, also wir zweifeln, ob wir dich überhaupt fragen, weil wir einfach mitbekommen, was du alles machst und wie aktiv du bist. Und du bist auch noch Mama und einfach, ne, du bist einfach in ganz vielen Bereichen unterwegs. Und ich glaube, dass diese Folge ganz viele tolle Gedanken, Anregungen für Angehende und Lehrkräfte und Menschen, die im Bildungswesen aktiv sind oder einfach interessierte Menschen jetzt beherbergt.
Das würde uns freuen.
Ja.
Dazu vielleicht ergänzend, wir packen natürlich alles in die Shownotes, auch nochmal irgendwie Literatur, die wir kennen und vielleicht auch nochmal ergänzend und vielleicht diesmal dann auch für die Social Media Post ergänzt gerne auch, wenn ihr jetzt zugehört habt, unter dem Post zur Folge nochmal irgendwie Unterrichtsmaterial, falls es schon irgendwas gibt, mögliche Dokumentationen, Filme, Romane, da werden wir unser Bestes geben, aber das hilft natürlich auch, wenn das dann einfach geteilt wird und dadurch nicht alle alleine die Arbeit machen müssen. Vielen, vielen Dank auch von mir und vielen Dank fürs Zuhören bei diesem wichtigen Thema und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Tschüss. Yeah.